Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Martin Luther King, der afroamerikanische Pastor und weltberühmte Bürgerrechtler, muss man schon sagen, erzählt in seiner Lebensgeschichte ein Erlebnis aus seinem Alltag. Er war in einer Stadt unterwegs. Und da kommt ein gut gekleideter Mann auf ihn zu und spricht ihn an. Sind Sie Martin Luther King? Ja, Sir, antwortet er. Und daraufhin spuckt der gut gekleidete Mann ihn an. Und was macht Martin Luther King? Er nimmt sein blütenweißes Taschentuch, wischt sich die Spucke vom Anzug weg und hält dem anderen das Taschentuch hin. Ich glaube, das gehört Ihnen, Sir. Ich gebe es Ihnen zurück. Was ihn beschmutzt und beleidigt hatte, das war nicht seins. Würdevoll grenzte er sich ab. Von Martin Luther King wissen wir auch, dass ihm die Bergpredigt, und da werden wir gleich einiges davon hören, das war ihm ganz wichtig in seinem Leben, auch in seinen Predigten, auch in seinem Wirken als Bürgerrechtler. Und wir hören jetzt zwei Abschnitte davon und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung Verse von Matthäus 5, die Verse 38 bis 48. Jesus sagt zu den vielen Menschen, die sich um ihn versammelt haben, wir wissen nicht, wie viele es waren, aber es war eine große Menge, dort an diesem Berg, so jetzt ist es uns überliefert, zu ihnen sagt er: Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zu Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit besonders? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Liebe Gemeinde, Menschen geschieht Böses. Und noch viel Schlimmeres als Martin Luther King hier in unserer Geschichte aus seiner Lebensbiografie, wie er das erlebt hat. Nicht nur in der fernen Vergangenheit, das liegt jetzt auch schon über 60 Jahre zurück, sondern Böses geschieht Tag für Tag, auch heute Morgen. Nicht nur in fernen Ländern, weit weg von uns hier im Kraichgau, sondern auch mitten unter uns. Jesus Christus war durchdrungen von der Liebe Gottes. Und Jesus Christus, er war überzeugt, dass Gott, den er meinen Vater nannte, auch all die anderen Menschen liebt. Ja, unser himmlischer Vater, das dürfen wir uns heute Morgen auch wieder zusprechen lassen, der liebt uns. Auch wenn Gott immer wieder Grund hat, traurig zu sein über uns Menschen. So macht es Gott bestimmt auch traurig, manchmal vielleicht sogar zornig, es ist ja auch ein heiliger Gott, wenn wir mit Menschen sozusagen umgehen, wie es nicht gemäß der Schrift auch ist, auch nicht gemäß unserer Schöpfungsordnung. Und vor allem macht es Gott bestimmt auch unheimlich traurig und zornig, vor allem wie wir miteinander umgehen. So viele Menschen achten es gering. Das eigene Leben, auch das wird oft gering geachtet, und auch das ihrer Mitmenschen. Gott hat ihnen, Gott hat uns, Gott hat dir, Gott hat mir das Leben geschenkt. Und wie oft achten wir Menschen es so gering und so wenig? Und Jesus, auch Jesus, tut es weh. Und jetzt versuche ich mal aus der Perspektive der Geschichte, hier aus der Bergpredigt, das auch in Verbindung mit uns zu bringen. Jesus versucht alles, um den Menschen, die jetzt auf ihn hören, auch uns, die wir ihn jetzt hören durch dieses Wort, einen besseren Weg zu bahnen, einen Weg, der Gott gefällt. Und die zwei Abschnitte, die ich euch gelesen habe, es gibt noch viel mehr Abschnitte natürlich in der Bergpredigt, aber diese zwei Abschnitte für heute Morgen zu unserem Predigttext, die sind so ein Versuch, einen Weg zu Gott zu bahnen auch und einen Weg auch zueinander, zu uns Menschen. Wenn Jesus die Menschen jetzt vor sich sieht, dann sieht er auch, was ganz tief in der Seele dieser Menschen verborgen ist und auch immer wieder hochkommt. Da liegen Erfahrungen vielleicht von Gewalt und von Unrecht. Da liegen Erinnerungen daran, wie sie betrogen wurden. Da liegen vielleicht auch bittere Enttäuschungen über sich selbst. Und da liegt vielleicht auch das beschämende Gefühl darin, sich nicht wehren zu können gegen Unrecht, diese Ohnmacht, der wir oft auch gegenüberstehen. Und wenn dann so etwas tief aus uns wieder hochkommt und in den Menschen hochkommt, wenn es dann so wirklich so in der Schwere auch uns in die Gedanken reingeht, dann kommt oft so ein unbändiges Verlangen bei uns Menschen manchmal auch hoch. Es ist das Verlangen, dass es dem, der uns etwas angetan hat, es manchmal vielleicht wieder so richtig heimzuzahlen. Manchmal doppelt, manchmal sogar dreifach. Ihm also so eine Art Retourkutsche zu verpassen, die es so richtig in sich hat. Erinnerung an schlimme Erfahrungen und Gewalt und Unrecht, das ist bitter, ganz klar. Rache aber, und schon der Gedanke daran, ist süß, sagt das bekannte Sprichwort. Jesus sieht jetzt hier in der Bergpredigt, als er zu den Menschen spricht, da sieht er die Menschen auch wirklich in seiner Ganzheit vor sich. Er kennt und er blickt auch in ihre Gefühlswelt. Und Jesus macht ihnen keinen Vorwurf. Sie können oft nichts dafür, meistens nichts dafür, dass sie so übel behandelt wurden. Und Jesus will ihnen aber nun einen besseren Weg zeigen, als den, wie uns manchmal vielleicht danach ist. Jetzt sagt er hier, ihr habt gehört, dass gesagt wird. Somit fängt er an. Also vom Hören sagen, glaubt ihr, dass man Gleiches mit Gleichem vergelten soll. Und da kann man sich tatsächlich auch auf die Schrift berufen. In der Bibel steht ja Auge um Auge, Zahn um Zahn im zweiten Buch Mose. Kapitel 21, das steht tatsächlich da. Und viele haben es vielleicht auch so direkt verstanden. Wenn dich einer schlägt, dann schlag zurück. Lass dir bloß nichts gefallen. Wenn dich einer beleidigt, dann stopf ihm doch einfach mal so das Maul, ganz salopp gesagt. Aber so steht es an für sich nicht in der Bibel. Steht zwar wortwörtlich so da, Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber das ist was ganz anderes damit gemeint. Wenn du jemandem einen Schaden angetan hast, das ist damit gemeint, dann musst du diesen Schaden ersetzen oder wenigstens ausgleichen. Und zwar entsprechend der Größe des Schadens. Mehr nicht. Es ist nichts von Rache oder sowas da drin. Und diese Regel, die Gott Mose gegeben hat und seinem Volk, die wurde gefasst, gesprochen zu dem Volk, um zu einem einigermaßen friedlichen Miteinander zu kommen. Und es wurde formuliert, auch von Gott ganz bewusst so formuliert, um den Kreislauf von Wut und von Gewalt zu durchbrechen und es auch einzudämmen, dass dem Rahmen gegeben ist, auch eine Begrenzung. Wir kennen das als Selbstverständlichkeit, denke ich, aus unserem Alltag. Wenn jemand mit dem Auto einen Unfall verursacht hat, mir ist es auch schon passiert, ein Schaden ist entstanden beim Gegenüber, beim anderen Verkehrspartner, da muss ich dafür einstehen. Da muss ich das meiner Versicherung melden, dass der Schaden ersetzt wird. Normalerweise gibt es dafür auch kein ganz neues Auto, wenn es kein Totalschaden war, sondern das wird so ersetzt, was da auch passiert ist. Diese Schadensersatzregelungen, die wir aus unserem Alltag kennen, aber jetzt auch hier übertragen auf das Wort, die sind unheimlich wichtig für die Erhaltung und für die Wiederherstellung eines friedlichen Miteinanders. Und nebenbei gemerkt, ist mir bei der Vorbereitung auch nochmal so gekommen, diese Regel und diese Gedanken, die Gott hier seinem Volk vermittelt im zweiten Buch Mose, da gibt er dem Volk Israel eine Rechtssicherheit im Umgang miteinander, also hier geht es um juristische Dinge auch, ja, die sich grundlegend von den damals umliegenden Völkern unterscheidet. Man kann auch sagen, Gott hat hier wirklich eine weitreichende, einzigartige juristische Errungenschaft gesetzt, so kann man sagen, niederschreiben lassen. Aber Jesus geht noch weiter. Jesus will nämlich dem Übel, dem wir auf die Wurzel gehen. Er sagt, wenn dir jemand etwas Böses angetan hat, dann schlag nicht zurück, sondern nimm es auf dich, dass der andere dir noch mehr wehtut. Kann man diesen Rat von Jesus ernst nehmen, habe ich mich gefragt. Wäre es klug von Martin Luther King gewesen, wenn er zu dem Mann gesagt hätte, spuck ruhig weiter? Müssen wir nicht zu Jesus sagen, Herr, das kannst du uns nicht oder das kannst du mir nicht zumuten. Das Böse, das muss doch irgendwie eingedämmt werden. Und wenn sich jemand gegen Gewalttäter wehrt, dann wenn sich niemand gegen die Gewalttäter wehrt, dann ist doch das Gute bald hinüber, dann wird das Gute bald ausgerottet sein. Schon Gedanken, die man sich auch und die auch uns sozusagen durch den Kopf gehen, die wichtig sind. Ja. Aber vielleicht verstehen wir Jesus noch besser, wenn wir hören, was er jetzt als Zweites sagt in unserem Abschnitt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Jesus weiß auch, dass dieser Spruch bekannt ist vom Hörensagen. Aber dieser Spruch steht so nicht in der Bibel. Er findet sich nicht im Alten Testament. Es ist kein von Gott gegebenes Gebot. Der zweite Teil, den Feind hassen, der ist schlichtweg von den Menschen damals hinzugedichtet worden. Heute wird es unter Fake News fallen. Die Junge kennt ja alles, was damit gemeint ist. Also absichtlich irreführende, in die Welt gesetzte Informationen, ja, um Dinge, sagen wir auch zu manipulativ, damit umzugehen. Und zwar von Menschen, die gar nichts von Gottes Gebot sozusagen halten, sondern diejenigen, gegen die sie etwas haben, am liebsten sogar noch einen größeren Schaden zufügen möchten. Das steckt da dahinter. Und die lügen dabei, wenn sie sagen, das ist Gottes Wille. Aber dem stellt sich Jesus jetzt hier auch in unserem Text ein ganz klares Nein entgegen. Ich aber sage euch, sagt Jesus, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, sagen wir vielleicht. Wir kennen vielleicht auch die Stimmen, die in uns sagen, lass dir nichts gefallen, wehr dich, gib's ihm zurück. Und wenn es sein muss, wie gesagt, doppelt, manchmal vielleicht sogar dreifach. Und diese Stimmen, die sind oft stark, die kenne ich auch von mir, tatsächlich auch, habe ich auch in mir schon gehört, ja, sind wir auch schon in meinem Kopf drin. Und sie sind manchmal so laut und dann auch so schrill. Die Stimme Jesus aber, die ist leiser. Und sie fragt mich, willst du wirklich so grausam, so verachtend, so fies, so hinterhältig sein wie der dich piesackt, der dir wehtut, der dein Leben zerstören will? Willst du wirklich so sein? Willst du zulassen, dass diese Person bestimmt, was für ein Mensch du bist? Das kannst du doch nicht wollen. Gib deine Würde, gib deine Achtung vor dir selbst nicht auf. Die Stimme von Jesus und die Worte von ihm, die sprechen im Kern unserer Persönlichkeit an, nämlich mein Ich. Und das darf ich nicht aufs Spiel setzen, indem ich dem, der mir Böses will, dem es gleich mache, ja? Dem setzen wir uns nicht aus oder sollen wir uns nicht aussetzen. Darum sagt Jesus, verzichte darauf, so zu werden wie dein Feind. Dafür bist du viel zu schade, da bist du viel zu wertvoll dafür. Lass das Böse sich nicht in dich hineinfressen. Nee. Zum Schluss möchte ich noch mal kurz auf die eingangs von Michael vorgelesenen Verse, zumindest auf ein paar Verse von Epheser 6 eingehen. Warum? Weil ich denke, sie sind uns eine Hilfe, das ist, was wir gerade gehört haben, hier aus der Bergpredigt, praktisch in unseren Alltag umzusetzen. Ich habe euch dazu ein Schaubild mitgebracht. Genau. Paulus spricht da im Epheserbrief, wir haben es ja gehört, von der Waffenrüstung Gottes, die jeder seiner Nachfolger sprichwörtlich anziehen soll, um gegen die Angriffe des Bösen zu bestehen. Ich habe mich jetzt mal auf dieses Schaubild hier begrenzt, um das euch zu verdeutlichen. Ich war ja euer erster Zivi damals, ja, vor über 30 Jahren. Und mit Waffen hatte ich es damals ja auch noch nicht so und auch heute nicht so, ja. Und trotzdem ist dieses Bild von Paulus, denke ich, sehr eindrücklich, weil es uns hilft, so diesem Bösen im Alltag zu begegnen. Wie rüsten wir uns dafür aus? Wie gehen wir auch dagegen an? Das hat natürlich schon was mit Waffen auch ein Stück weit zu tun, geistliche Waffen allerdings. Damit könnte ich jetzt natürlich noch eine ganze Predigtreihe ausfüllen. Ja, das ist ja enorm, was Paulus da, sagen wir, auch der Gemeinde in Ephesus damals gesagt hat. Ich möchte mich auf die drei letztgenannten einfach kurz beziehen und die euch kurz erklären und euch als Handwerkszeug sozusagen mit heute auf den Weg geben. Entscheidend ist dabei, dass wir einmal auch wissen, welche praktische Funktion dieses Teil hat und wie die Wirkung ist. Als erstens verdeutlichen wir das am Schild des Glaubens. Mit diesem Schild des Glaubens, da können wir Zweifel, Ängste, Sorgen, auch persönliche Anfechtung, die können wir damit abwehren. Und damit schützen wir unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper, also ganzheitlich. Geist, Seele und Körper wird dadurch geschützt. Was steckt da dahinter? Unser Glaube ist ja etwas, das wir nicht von uns selbst produzieren können, sondern unser Glaube ist ja das Vertrauen auf Gott, das Gott uns allerdings wieder schenkt. Also das Vertrauen auf Gott, aber Gott schenkt uns auch dieses Vertrauen. Und es geht letztendlich immer um das Vertrauen auf Gott, zu ihm, und nicht auf das Vertrauen auf mich. Und es geht darum, sich klarzumachen, es gibt nichts, aber auch gar nichts, was Gott mir sozusagen vorenthalten möchte. Und der Apostel Paulus, Entschuldigung, sagt, nehmt dieses Schild und haltet ihm alles entgegen, was euch einreden möchte, dass euer Vertrauen, dass euer Glaube nichts wert ist, dass es vergeblich ist. Sagt Paulus, nehmt dieses Schild, wehrt diese Gedanken einfach ab. Nehmt dieses Schild bewusst, setzt es aktiv ein, um euch immer wieder auch zuzusprechen. Ja? Ich bin geliebt und mein Vertrauen und mein Glaube an Gott, der ist wichtig und der ist wertvoll und der hat Bestand. Auch von außen, was andere Leute sagen, abwehren. Und zweitens, der Helm des Heils. Den Helm sollen wir tragen, damit er unsere Gedanken schützt. Hier geht es jetzt um die Gedankenwelt auch. Und uns immer wieder bewusst ist, dass wir durch Jesus Christus gerettet sind. Wer die Entscheidung damals getroffen hat in seinem Leben, bewusst mit Jesus Christus zu leben und das Vertrauen in Gott zu setzen, der soll diesen Helm oder darf diesen Helm, es ist ein Darf, kein Muss, darf diesen Helm aufsetzen, ne, und sich immer wieder zusagen, ja, ich bin durch Jesus Christus gerettet. Mein Name ist im Buch des Lebens aufgeschrieben. Das bedeutet, worum es geht, das ist unser Heil. Auch da wird einiges in Ordnung gebracht. Auch unser Leben wird geordnet in dieser Sicherheit, in diesem Bewusstsein mit Jesus. Das hat nämlich etwas Gutes, was Gott mit mir vorhat in meinem Leben. Gott will uns nicht einengen. Gott will mich nicht bedrängen. Er will dich und mich nicht einschränken. Er will dich nicht verbiegen. Er will, dass wir uns so entfalten, dass es uns zum Besten dient, in enger Abstimmung und Beziehung zu Gott. Vielleicht gibt es da Stimmen, die wir hören, auch wiederum, ne, habe ich auch schon gehört. Ja, ja, Gott, du erzählst mir hier was, ja, dass du es gut mit mir meinst, aber es engt mich doch sehr ein. Ne? Will Gott mich zu so einem komischen Einheitschristen machen, wie auch immer, ja, der ich so aussehe fast wie alle anderen? Sind meine schönen Karrierepläne dahin? Meine Vergnügungen, wie auch immer. Gott meint es eigentlich gar nicht so gut mit dir oder mit mir. Paulus aber sagt hier, lasst euch von diesen Stimmen, die wir hören, vielleicht innerlich oder auch die an uns angetragen werden, nicht beeindrucken. Setzt diesen Helm des Heils auf. Setzt diese Gewissheit auf. Gott will das Beste für mich. Und noch abschließend das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Jetzt wird es aktiv. Und Paulus meint damit, haltet das Wort Gottes für euch wichtig und nicht euer eigenes Wort oder menschliche Worte. Und die Idee jetzt, die Paulus hier mit diesem Bild bringt, ist, dass ein Schwert, das trennt ja, das scheidet ja. Und das Wort Gottes, das scheidet tatsächlich zwischen Gottes Worten und menschlichen Worten und auch vielleicht meinen Worten. Ja? Und manches von dem, was du vielleicht auch so denkst und was wir Menschen so denken, das ist manchmal vielleicht, geht in eine ganz falsche Richtung. Ich möchte nicht sagen alles, aber manches geht manchmal in die falsche Richtung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns ja an Gottes Wort halten. Und Paulus möchte uns hier ermutigen, dass wir uns bewusst mit dem Wort Gottes beschäftigen, mit der Bibel beschäftigen, am besten täglich darin lesen. Und dass es mehr und mehr ja unser Denken, unser Handeln prägt. Und dass wir daraus auch erkennen, ja so diesen Problemen, diesen Anfechtungen, diesem Bösen in der Welt bewusst was dagegen zu setzen. Das können wir, glaube ich, nur, auch wenn wir im Wort Gottes gegründet sind. Und es möchte uns stärken und es möchte uns im Alltag helfen, ja, mit all den vielen Herausforderungen, die euch, die mir begegnen und ob jetzt Junge seid wie ihr oder auch Ältere, die begegnen uns alle. Gott möchte uns da wirklich helfen und möchte uns stärken und möchte uns da wirklich auch ja, bereit machen, uns diesen Dingen zu stellen. In der Gewissheit, er steht hinter uns. Das wünsche ich euch allen, dass ihr jetzt auch gestärkt in diese neue Woche geht, dass ihr erfüllt seid mit der Weisheit und mit der Liebe Gottes und der Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Amen.